Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in unserer Predigtreihe aus dem 1. Samuel-Buch und kommen heute zu 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel Kapitel 3. Wir lesen das ganze Kapitel. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete: Hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel: Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und er legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er ihnen nicht gewährt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Und Samuel blieb liegen bis zum Morgen. Dann öffnete er die Türen am Haus des Herrn. Aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach: Samuel, mein Sohn. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat? Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach: Es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von dann bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass in der Bibel nicht viele Bekehrungsberichte zu finden sind, dagegen aber viele Berufungsberichte. Und derjenige, der das so formulierte, der wollte ganz offensichtlich einen Unterschied, vielleicht sogar einen Gegensatz machen zwischen Bekehrung und Berufung. Und wenn man seine Ausführungen dann weiterlas, dann wurde deutlich, wie dieser Mann argumentierte. Es war ungefähr folgendermaßen. Er sagte, bei der Bekehrung, da geht es darum, dass von einem Gottungehorsamen jemand zu einem Gottgehorsamen wird. Von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen. Von einem, der Vergebung der Sünden empfangen hat, zu einem, der glückselig ist und bekennen kann: Mir sind meine Sünden vergeben. Und im Unterschied dazu wird bei einer Berufung mitgeteilt, wie jemand zu einer Aufgabe, zu einem Amt gelangt. Denken wir etwa an die Berufung von Mose. Er wurde berufen, um das Volk Gottes aus Ägypten in die Freiheit zu führen. Oder nehmen wir etwa die Berufungen der Propheten Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel, die eben zu ihrem Amt als Propheten berufen wurden. Bei der Bekehrung geht es also um etwas Persönliches. Und bei der Berufung geht es im Unterschied dazu zu etwas Überpersönlichem. Zur Berufung eben zu einem Amt oder zu einem Dienst. Aber meine Frage, ist diese Gegenüberstellung eigentlich richtig? Ist das richtig? Nicht Bekehrungen, Berichte über Bekehrungen, die haben heute einen nicht so guten Ruf. Vielfach jedenfalls nicht. Man denkt vielleicht an die Buß- oder Sünderbank bei der Heilsarmee oder an das Nach-Vorne-Kommen bei Großevangelisationen oder auch Zeltmissionen. Und dann winkt man gleich ab und sagt, ach, das ist alles out. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das erinnert vielleicht auch an Seelenmassage. Oder man spricht davon, dass über Bekehrung zu predigen Heilsegoismus fördert und die großen Interessen des Reiches Gottes, die werden dann übersehen. Noch einmal meine Frage. Ist dieser Unterschied, ist dieser Gegensatz, der hier gemacht wird, richtig? Oder ist es nicht eher ein konstruierter, deswegen konstruiert, weil die Bibel war das Wort Gottes eben eine solche Unterscheidung, geschweige denn einen solchen Gegensatz, nicht macht. Wir haben vorhin gelesen, die Ereignisse von Paulus vor den Toren von Damaskus. Natürlich war das die Bekehrung von Paulus. Aber gleichzeitig wird uns auch hier berichtet in diesen Versen, wie Gott Paulus berief, um ein auserwähltes Werkzeug zu sein, um das Evangelium zu tragen, namentlich, nicht nur, aber namentlich zu den Nichtjuden, zu den Heiden. Und ich behaupte einmal, dass genau dieses, dass Bekehrung und Berufung zusammenhängen, wie auch hier in diesem Kapitel in 1. Samuel 3 lesen. Bekehrung, Umkehr von der Sünde, Umkehr von all den Verflechtungen, mit denen wir in dieser Welt drin hängen, und Berufung, Beauftragung zum Dienst im Reich Gottes. Schauen wir nochmal rein in 1. Samuel 3. Worum geht es in diesem Kapitel? Nun, worauf dieses Kapitel zielt, das wird uns in den letzten Versen dieses dritten Kapitels gesagt. Ich lese diese Verse noch einmal. Da merken wir, worauf dieses Kapitel zielt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und er ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr, er erschien weiterhin in Silo. Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Das heißt, es ist deutlich, das Kapitel zielt auf die Berufung. Auf die Berufung Samuels zum Prophet. Aber in diesem Kapitel lesen wir auch eine merkwürdige Aussage. Die steht da so mittendrin. Wir finden sie in Vers 7, 1. Samuel 3, Vers 7. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, steht da. Diese Aussage, dass Samuel den Herrn bis dahin noch nicht kannte, nun, das ist zunächst einmal eine Erklärung dafür, dass Samuel 3 beziehungsweise viermal von Gott diesen Ruf hörte, Samuel, bis er dann endlich erkannte, mit Hilfe von Eli, dass es Gott ist, der ihn rief. Samuel selbst kannte den Herrn noch nicht. Samuel selbst lebte noch in Unwissenheit über Gott. Samuel lebte zwar in Silo, er war im Tempel, er war im Haus Gottes. Er hatte einen geistlichen Vater, Eli. Aber Samuel selbst kannte Gott noch nicht. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal den ersten Vers des Kapitels an. 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1. Da ist eine interessante Formulierung. Da heißt es, der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Ich weiß, vielleicht kann man das vergleichen, ich sag mal, mit einer großen Firma. Da kommt ein kleiner Angestellter und er bekommt den obersten Chef überhaupt nicht zu sehen. Aber seinen Abteilungsleiter, der ist gleichsam der Vertreter des obersten Leiters, mit dem hatte er zu tun. Und so ähnlich, parallel dazu, müssen wir uns das auch hier bei dem kleinen Samuel vorstellen. Er diente dem Herrn vor Eli. Zurück zu Kapitel 3, Vers 7. Wie geht es dann weiter? Das Wort Gottes war ihm bei dem Samuel noch nicht geoffenbart worden. Das heißt, bis dahin hatte Samuel das Wort Gottes noch nicht gehört. Bis dahin lief gewissermaßen die Beziehung Samuels zu Gott über seinen geistlichen Vater, über Eli. Und so zeigt uns dieses Kapitel neben der Berufung Samuels auch, wie Samuel nun zu einer direkten, zu einer persönlichen Beziehung zu Gott kommt, also nicht mehr nur über seinen geistlichen Vater Eli. Bis dahin diente Samuel dem Herrn vor Eli, Vers 1. Und zwischen dieser Aussage und der Berufung, also den letzten Versen, da ist ein Ereignis, und auf das wollen wir heute achten. Es geht darum, wie Samuel zu einer persönlichen Beziehung zu Gott gelangt, ohne Vermittlung von seinem geistlichen Vater Eli. Und daraus wird eines deutlich. Die Berufung zum Dienst, ihr Lieben, sie würde in der Luft hängen, wenn nicht das persönliche Erkennen des Herrn außen vor bliebe. Es gehört dazu. Und das sollten wir gut festhalten heute Morgen. Gehen wir einmal Schritt für Schritt vor und stellen die Frage, hatte Samuel vor seiner Berufung zum Propheten keine einzige Verbindung zu Gott, dem Herrn? Nun, das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Wir hatten es schon gesagt, ich sage es hier noch einmal. Da war zunächst einmal seine Mutter Hanna, die ihm sicher früh von Gott erzählte, die dieser Gott das Volk Israel aus Ägypten errettet hatte. Da war dann auch der Priester Eli, der bei all seinen Mängeln, die er hatte, doch der Mittelsmann, doch der geistliche Vater für Samuel wurde. Aber nun, in Kapitel 3, da setzt etwas Neues ein. Und ihr Lieben, es ist etwas so Neues, dass eigentlich, wenn wir das Wort Gottes lieben, uns angesichts dessen, was wir hier lesen, unser Herz weit aufgehen müsste. Es müsste schneller anfangen zu schlagen. Denn hier in 1. Samuel 3 wird uns berichtet, es wird uns endlich berichtet, wie das Wort Gottes hindurchbricht durch die mauerdicken Nebelschwaden der Richterzeit. Bis dahin, so heißt es in Kapitel 3, Vers 1, war das Wort des Herrn selten. Es war nicht völlig verschwunden in der Richterzeit, oh nein, aber viel war nicht mehr da. Und das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und erst nun bricht das Wort Gottes durch. Und es ist dieses Wort Gottes, das dann schlussendlich das Reich Davids zum Vorschein bringt. Es ist dieses Wort des Herrn, das zu Samuel kommt und das diese gewaltigen Dinge ins Rollen bringt. In dieser Nacht. Übrigens ist es immer das Wort Gottes, das die Geschichte in Bewegung bringt. Ich sprach eben von einem Durchbruch. Das ist kein Zufall, denn genau dieses Wort durchbrechen oder sich Bahn brechen, das finden wir hier in Vers 1. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Es brach keine Offenbarung durch. Das war die Ausgangslage. Und am Schluss des Kapitels sah es anders aus. Nicht diese Formulierung, sie lässt zunächst einmal an eine Kruste denken, die über dem Leben der Menschen saß, auch über dem religiösen Leben. Und dann erbarmte sich Gott. Dann schenkte dieser Gott Gnade. Bis dahin war das Wort Gottes selten im Volk Gottes. Das ist nicht das einzige Mal gewesen, dass dies Propheten sagen mussten, dass wir dies in der Bibel lesen, Ich nehme noch einmal eine Stelle, und zwar aus dem Propheten Amos, eine Stelle, die mich schon einmal vor längerer Zeit sehr bewegte. Amos Kapitel 8, die Verse 11 bis 12, ich lese es mal. Da musste Amos verkündigen: Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr. Da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen: So wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Gerade die jungen Leute, über die jungen Leute muss Amos das verkündigen, weil sie Gott und sein Wort nicht mehr haben und deswegen keine Orientierung in ihrem Leben. Denn bis dahin, also in der Richterzeit, kein Durchbruch des Wortes Gottes war, dann ist das keineswegs auf die Willkür Gottes zurückzuführen. Es ist keineswegs so, dass Gott je nach Belieben einmal redet und dann wieder schweigt. Vielmehr ist der Grund in der Sünde, in der Schuld des Menschen zu suchen, also bei uns. Wir verstehen uns alle in der Fähigkeit, seien wir mal ehrlich, uns gegen das Wort Gottes zu verschließen, zuzumachen, nicht hinzuhören, uns das Wort vom Leib zu halten. Übrigens auch Prediger, auch Pastoren. Oder denken wir hier an die Sünden der Söhne Elis, Hophni und Phinehas, über die im letzten Kapitel gesprochen wurde, voller Beschämung. Wenn Diener Gottes einfach darauf losleben, ohne auf Gott zu achten, ohne nach den Geboten Gottes zu fragen, bilden wir uns doch nicht ein, dass Gott dann einfach weiterredet, so wie ein Radio, das man nur vergessen hat, auszuschalten und deswegen weiter dröhnt. So ist Gott nicht. Er spricht dann nicht mehr. Dann schweigt Gott. Auch wenn auch irgendwo die Bibel in irgendeiner Schublade zu finden ist. Vielleicht haben wir das alle schon in unserem eigenen Leben einmal mitgemacht. Man liest die Bibel, aber es ist nicht zum Segen. Das eigene Leben, die eigene Scheinwelt, die wir uns aufgebaut haben in unserer Fantasie, in unseren Träumereien, das ist stärker. Und wir hören nicht mehr das Wort Gottes. Wir verstehen es nicht mehr. Es bricht nicht mehr durch in unser Leben hinein. So ist das, was uns hier am Anfang dieses Kapitels so anschaulich vor Augen gestellt wird. In einem ganzen Volk. Das Wort Gottes, es brach sich nicht mehr Bahn. Das ist die schmerzliche Seite dieses Kapitels. Denn es brach sich nicht nur im Volk Gottes Bahn, es brach sich auch nicht mehr Bahn dort, wo das Heiligtum Gottes war, in Silo. Dreimal, schließlich viermal ruft Gott den Samuel. Und Samuel, er begreift nicht, was geschieht. Und nicht nur Samuel verstand es nicht, wer da ruft, sondern auch Eli, er brauchte lange, sehr lange, um zu kapieren, wie er da spricht. Eli, der ein Leben lang im Tempel war und insofern in der Gegenwart Gottes verkehrte, fühlt sich in der Nacht zunächst einmal in seiner Ruhe gestört. Die Wiederholung des Rufens Gottes, sie ist zunächst einmal eine Anklage gegen diesen alten Priester Eli. Übrigens, ich sage das nicht, damit wir hier über Eli herziehen, aus dem Mann so eine Art Schießbudenfigur machen, über den man bei jeder sich bietenden Gelegenheit sich entrüsten kann. Ich habe den Eindruck, dass das in manchen Auslegungen im Trend liegt. Nein, achten wir einmal darauf, wie Samuel sich hier gegenüber diesem alten Mann, der wahrlich nicht fehlerfrei war, verhielt. Samuel lässt sich dreimal von Eli rufen, zumindest denkt er das. Und dann lässt er sich wieder zurücksenken, ohne ein gereiztes Wort, ohne ein Wort der Ungeduld. Wie hätten wir reagiert? Wie hätte ich reagiert? Ich will es nicht ausschließen, dass Samuel dieses korrekte, dieses feine Verhalten von seiner Mutter Hannah gelernt hat. Nicht erinnern wir uns daran, wie sie einmal von Eli runtergeputzt wurde im Tempel, als sie betete. Und Eli meinte, naja, die ist bestimmt ein bisschen betrunken. Auch Hannah reagierte nicht sauer. Sie reagierte nicht wütend. Sie reagierte nicht aufgebracht. Sie patzte nicht zurück, sondern sie gab eine sanftmütige Antwort. Und auf diese Weise verstand sie es, den Spott und den Grimm Elis abzuwenden. Auf diese Weise gelang es übrigens auch, dass Eli gegenüber dieser Frau wieder eine, soll ich sagen, priesterliche Haltung annehmen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Eli, dieser durchaus schwächliche Mann, dieser ausgepowerte Amtsträger, diese Haltung einer Hannah und auch eines Samuel schätzte, vielleicht sogar im Stillen dankbar dafür war. Hannah, sie hatte gesungen von der Umkehrung, die Gott macht, der die Großen klein macht und die Kleinen groß. Auch Samuel, er profitierte von diesem Gerichtswort über das Haus Eli. Aber, und das ist erstaunlich, weder Hannah noch Samuel nahmen diese Gelegenheit wahr. Sie suchten nicht, diese Konstellation zu ihren Gunsten zu beeinflussen, zum Beispiel um hinten herum schon mal gegen Eli zu intrigieren oder zu hetzen. Im Gegenteil, beide halten sich zurück. Und später hat David die gleiche Haltung eingenommen gegenüber Saul. Ich denke, dass wir von diesem Verhalten viel lernen können. Wenn man Gott vertraut, dass er sein eigenes Wort hält, dass er es hält, dass er es wahr macht, ja, dann kann man auch Geduld haben. Dann kann man abwarten, bis Gott, der Herr, selbst eingreift. Und vielleicht werden wir jetzt sagen, nun ja, Eli hat zwar auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass es da möglicherweise Gott sein könnte, der dort ruft. Aber Samuel, der hat nun gar nichts verstanden. Ja, genau. Aber das wird uns ja in Vers 7 erklärt. Samuel erkannte den Herrn noch nicht. Ihm war das Wort Gottes noch nicht offenbart. Die Erklärung dafür ergibt sich aus dieser gegenüber dem Wort Gottes so verkrusteten, so vermauerten Zeit. Samuel, er war so jung, er konnte es noch nicht wissen. Und überhaupt, es war ja auch für Samuel viel naheliegender,
als er eine Stimme hörte, zunächst einmal an Eli zu denken. Eli war ein hilfsbedürftiger Mann. Nicht, das lesen wir in Vers 2. Elis Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er erblindete. Es war wohl nicht so, dass er ganz und gar nicht mehr sehen konnte, blind war, aber nur noch mit großen Schwierigkeiten. Er war behindert. Das war wohl auch der Grund dafür, dass Samuel in einem angrenzenden Bereich zum Schlafplatz Elis schlief, damit Eli den Samuel leicht rufen konnte, wenn er Unterstützung benötigte. Mit anderen Worten, es war für Samuel keineswegs etwas Überraschendes, wenn er in der Nacht gerufen wurde. Und dass es Nacht war, das kommt unter anderem durch die Formulierung zum Ausdruck in Vers 3. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Wir haben hier an den siebenarmigen Leuchter zu denken, von dem es heißt in der Bibel, von dem geboten war, dass an jedem Abend er mit Öl versorgt werden sollte, damit er dann bis zum nächsten Morgen, also die Nacht hindurch, brennt. Zum Beispiel, aber das ist nur eine Stelle, wird uns das geboten in 2. Mose 27 in den Versen 20 bis 21. Ich lese mal diese Verse. Und du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. In der Stiftshütte außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurechtrichten vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Nicht vermutlich erloschen dann, gelegentlich am frühen Morgen, wenn es schon wieder hell wurde, die Lampen. Aber soweit war es eben, das will uns dieses sagen, in der Nacht noch nicht. Die Lampen, sie brannten noch. Und angesichts dieser Umstände, also dass Samuel sozusagen darauf gefasst sein musste, dass Eli ihn rief, ging Samuel abends schlafen. Aber es gab noch einen Grund, warum Samuel nicht schaltete, als er die Stimme hörte. Samuel setzte vermutlich wie selbstverständlich voraus, wenn Gott rufen würde, dann sicher nicht mich. Dafür ist doch der Priester, dafür ist doch Eli, sein Vorgesetzter, zuständig. Und sehen Sie, hier stoßen wir auf ein schmerzliches, soll ich sagen peinliches Detail in unserem Kapitel. Gott, der Herr, übergeht Eli. Und übergangen werden, das tut immer weh. Bei einer Beförderung, aber auch sonst, wenn man denkt, eigentlich wäre man selbst an der Reihe, aber nun wird jemand anders vorgezogen. Und dann war er es, der zu dem kleinen Samuel sagen musste, du, wenn du das nächste Mal die Stimme hörst, dann sage, rede Herr, dein Knecht hört. Der hohe Priester, er wird von Gott übergangen. Und das muss man erst einmal verschmerzen. Und dann musste dieser Eli sich noch dazu überwinden, Samuel behilflich zu sein. Ein Chef seinem kleinen Angestellten, einer Hilfskraft. Wie oft geschah es nicht in der Geschichte, dass Gott sich nicht an die offiziellen Instanzen wandte, sondern an die, die dafür eigentlich nicht zuständig waren. Und aus dieser Perspektive hat Eli es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Eigentlich gab er doch diesem Samuel einen ganz großartigen Rat, als er ihm riet, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Wenn er dich ruft, dann sage, sprich Herr, rede Herr, denn dein Knecht hört. Dieses herrliche Wort, das wir vielleicht so oder ähnlich auch schon einmal in unseren persönlichen Gebeten gesprochen haben, es stammt von Eli. Und wenn Samuel dieses Wort danach spricht, dann lässt er die Anrede Herr weg. Rede, denn dein Knecht hört, in Vers 10. Der Grund ist vermutlich Verlegenheit. Aber halten wir das doch mal fest. Es war Eli, dieser Schwächling, der ihm diesen Rat gab. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und solche guten Worte sollten wir von einem Eli nicht überlesen. Wir hatten auch das letzte Mal in 1. Samuel 2 ein so gutes Wort von Eli gehört. Ich sage das deswegen, weil mir auffällt, dass heute harte Urteile über Eli gefällt werden. Und das ist in vieler Hinsicht zu Recht. Es wird über ihn Gericht gesprochen. Eli, ein geistlicher Schwächling, ein geistlicher Waschlappen, eine Flasche, eine Jammergestalt. Andererseits aber hilft genau diese Flasche, dem Samuel Gott zu finden, unter Verzicht auf sein eigenes Ansehen. Wenn man das einmal vergleicht mit den vielen Kirchenfürsten in der Kirchengeschichte, denen es vielfach einzig und allein nur noch um den Erhalt ihres Postens, ihrer Macht ging. Denken wir an das Auftreten etwa des Papstes Leo gegenüber Luther. Dann sticht Eli sogar positiv hervor. Eli mag viele Sünden gehabt haben, aber man hat nicht den Eindruck, dass er ein Machtmensch war. Auch Hochmut war wohl nicht die kennzeichnende Sünde Elis. Nicht vergleichen wir ihn nur einmal mit Saul, dem jedes Mittel recht war. Mehrfache Mordanschläge auf David bis hin zum Okkultismus, sein Gang zur Hexe von Endor, nur um David abzuservieren. Ich kann es auch einmal anders formulieren. Saul, der machte sein Leben kaputt, der zerstörte sich, weil er nicht damit klarkam, dass Gott jemand anders als ihn erwählt hatte. Eli, er ging in seinem Leben auch kaputt, aber nicht deswegen, weil er mit Samuels Erwählung nicht klarkam, sondern eben wegen seiner Weichlichkeit. Und doch, in all seiner Jämmerlichkeit weiß er, dass er nun das erntet, was er gesät hat. Nicht beim vierten Mal lesen wir diese merkwürdige Aussage, ich weiß nicht, ob sie uns aufgefallen ist, in Vers 10. Da kam der Herr und trat herzu, Vers 10, und rief. Was heißt das? Der Herr trat herzu. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber eines ist deutlich. Eines macht diese Aussage klar. Hier ist Gott einem Menschen ganz, ganz nahe. Das ist kein Traum mehr. Das ist keine Illusion mehr. Hier steht Samuel zum ersten Mal direkt, unmittelbar vor der Majestät Gottes. Gott trat herzu. Gott tritt nun in das Leben Samuels hinein. Und dann spricht Gott der Herr. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 14. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm gesagt, dass ich dein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben, und er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Das ist die erste Botschaft, die dieser junge Samuel von Gott bekommt. Es ist damit auch der erste Auftrag. Und dieser Auftrag ist ein Gerichtswort. Das ist hart. Eine Botschaft an seinen Vorgesetzten, an seinen geistlichen Vater. Wenn hier vom Gellen beider Ohren die Rede ist, dann ist das Ausdruck des Schreckens, des Schrecklichen, des Entsetzens. Und darauf folgt dann die Ankündigung des Gerichts über das Haus Eli. Versuchen wir uns hier einmal in diese Lage dieses Samuel hineinzuversetzen. Dieser junge Mann, er muss diesem alten Mann Gericht ankündigen. Ich könnte da nicht leicht der Eindruck entstehen, jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt präsentiert er seinem Vorgesetzten die Rechnung für seine Willkürmaßnahmen. Jetzt ist endlich mal Vergeltung dran. Jetzt werde ich ihm meine Rechnungen präsentieren. Wie sympathisch kommt es dabei uns an, dass dieser Samuel genau das nicht macht. Ja, eigentlich vor seiner Aufgabe, seinem geistlichen Vater die Wahrheit zu sagen, zurückschaudert. Es heißt so viel sagend in Vers 15, und Samuel blieb liegen bis zum Morgen, dann öffnete er die Türen am Haus des Herrn. Man sieht förmlich, wie sich Samuel an diesem Morgen nun wirklich in die Arbeit gestürzt hat und umständlich die Tore aufmacht. Nun ja, tagesfüllend ist diese Tätigkeit nicht. Aber an diesem Tag, da wollte er von dieser Arbeit richtig in Beschlag genommen werden, um nur ja nicht Eli unter die Augen zu treten. Normalerweise machte Samuel das jeden Tag. Aber an diesem Morgen eben, da war es etwas Besonderes. Die Bibel erklärt auch gleich, warum es etwas Besonderes war. In Vers 15, Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Er hatte Scheu davor. Samuel wich dem Eli aus. Und wie Eli nun gegenüber Samuel auftritt, ihr Lieben, da zeigt sich auch eine gewisse Größe dieses Priesters Eli. Bei all seinem Versagen. Eli, der muss schon etwas geahnt haben. Nicht, denn er wurde ja übergangen. Aber er hilft hier diesem Samuel aus dessen Verlegenheit, aus dessen Sprachlosigkeit, aus seinem sich verschämt an ihm vorbeischleichen heraus. Und wie heißt es dann in Vers 17? Wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat? So fragt Eli. Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge dir das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Das war nicht nur ein Befehl an Samuel, das war gleichsam eine Beschwörung. Sag mir die Wahrheit, Samuel. Noch einmal, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Eli sich dachte, in welche Richtung die Botschaft ging. Nicht, denn da war ja schon einmal ein Prophet, wir lesen es am Ende des zweiten Kapitels. Und nun hört er es noch einmal, und diesmal aus dem Mund dieses kleinen Samuel. Hätte Gott das nicht dem Eli auch durch jemand anderen verkündigen können? Natürlich hätte er das tun können. Aber sehen Sie, Samuel musste hier lernen, was es heißt, Gott zu gehören, Gott zu dienen. Samuel, dafür musst du nämlich rückhaltlos und kompromisslos dich auf die Seite des Herrn stellen, ihm ganz gehorsam sein. Und das bedeutet gegebenenfalls, dass du dich nicht solidarisch zeigst mit deinem Nächsten. Nicht solidarisch zeigst, um Gottes Willen, mit deinem Nächsten. Auch wenn er dir eigentlich sympathisch ist. Auch wenn du ihm eigentlich viel zu verdanken hast. Über diesen Aspekt der Berufung zum Amt hat auch einmal Jeremia geklagt, geschrien. Und er sprach in diesem Zusammenhang von Bekehrung. Jesus sagt einmal in diesem Zusammenhang, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Es gibt irgendwann einmal die Abkoppelung, dass ich direkt, unmittelbar vor Gott stehe. Eli, er war der geistliche Vater Samuels. Eli, er hatte Samuel unterwiesen, erzogen, unterrichtet. Und indem Gott nun diese Gerichtsbotschaft dem Eli verkünden lässt, durch Samuel, stellt Gott den Samuel dem Eli gegenüber. Bekehrung, Hinkehr zu Gott, das bedeutete für den kleinen Samuel, sich von Eli zu emanzipieren, um Gott zu gehorchen. Überhören wir das nicht. Samuel, er hatte in diesen jungen Jahren etwas zu lernen, das Eli übrigens leider nie gelernt hatte. Eli hatte es nie gelernt, um Gottes Willen seine Solidarität mit seinen Kindern Hophni und Phinehas aufzukündigen. Gott mehr zu lieben als seine Söhne. Eli war gestürzt, weil er genau diese Wahrheit nicht befolgte. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, sagt Jesus auch einmal in Lukas 12. Und von daher verstehen wir diesen Neuanfang Gottes mit Samuel. Gott sagte ihm, Samuel, um ein Knecht von mir zu sein, kannst du nicht auf Menschen schielen. Wenn du Menschen gefallen willst, dann bist du nicht ein Knecht Gottes. Übrigens hat Samuel dann auch diese Anfangslektion später noch gut gebrauchen können, denn er hatte auch Schwierigkeiten mit seinen Kindern. Wir werden das noch sehen in 1. Samuel 8. Aber durch solche Opfer macht Gott einen Menschen, auch einen jungen Menschen, stark. Aber noch einmal zurück zu Eli. Er beschwört Samuel. Ich denke, dass er nicht nur erahnte, was er zu hören bekommen wird, sondern dabei eines im Sinne hatte. Wenn ich nun untergehe, ja, wenn mein ganzes Haus jetzt untergeht, aber der Samuel, der darf nicht untergehen. Samuel, der muss gerettet werden. Ich hatte einmal mit einer Familie zu tun. Die beiden Eheleute, sie lebten in Scheidung. Und man kann wirklich sagen, da flogen die Fetzen, es war furchtbar. Aber bei aller Uneinigkeit in einem waren sie sich auch im Untergang, im Kaputtgehen von allem immer noch einig. Unsere Kinder, die sollen verschont bleiben. Daran musste ich denken, wie Eli sich hier verhält angesichts dieser Botschaft, die er hören muss. Eli sieht, wie er selbst in das Gericht hineinrast, zusammen mit seinen Söhnen in den Abgrund. Und da ruft er gleichsam Samuel zu, Samuel, bleib du wenigstens Prophet. Bleib du wenigstens dem Herrn treu. Diene du wenigstens Gott. Ich war es nicht. Und was du mir jetzt ins Gesicht sagen musst, das ist furchtbar. Aber ach, ich hätte es wissen können. Ich ernte jetzt das, was ich gesät habe. Es ist der Fluch der bösen Tat. Denn das Eigenartige ist ja, dass dieser Eli mit dem Gerichtswort Gottes offenbar einverstanden ist. Seine Reaktion auf das Wort des Samuel lautete Vers 18: Er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Manche Ausleger meinen, das sei eigentlich hier mehr Zynismus, dass Eli hier das gesagt hat in der Haltung von, naja, kann man sowieso nichts dran ändern, dann muss ich eben durch. Aber das glaube ich nicht. Eli hat das hier nicht in einer fatalistischen Weise gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass Eli sich mit diesen Worten ganz bewusst unter das Gericht Gottes gebeugt hat und wenigstens noch ein Ziel hatte, aber den Samuel nicht. Es war das Gericht angesichts seines verpfuschten Lebens. Es war das Gericht über das ganze Haus Elis. Und dabei war Eli noch nicht einmal der schlechteste Vertreter dieser Familie. Aber mit diesem Wort, es ist der Herr, er tue, was gut ist in seinen Augen, beugt er sich unter das Gericht Gottes. Er sagt zu diesem Gerichtswort Amen. Eli war zu schwach, geistlich zu schwach, um sich von seinem gottlosen Haus zu distanzieren, um sein Haus zur Ordnung zu rufen. Die familiären Bande, sie waren für ihn zu stark. Er liebte seine Kinder, er liebte seine Söhne mehr als Gott. Und so suchte er immer den Ausgleich. Aber eben das ging nicht. Das musste schieflaufen. Und nun, da Eli vor den Scherben seines Lebens steht, da beugt er sich unter das Gerichtsurteil und sagt, ich habe es verdient. Auch hier eigentlich ohne Kraft, aber nicht ohne Größe. Noch einmal, machen wir aus Eli nicht einfach eine Schießbudenfigur. Aber es ist schon schlimm. Priester Gottes, Männer, die eigentlich Diener Gottes hätten sein sollen, sie werden von Gott zur Seite gestellt. Das ist der schreckliche Hintergrund dieses Kapitels. Aber die Botschaft dieses Kapitels ist eine andere. Die Botschaft dieses Kapitels ist der Durchbruch des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, es tritt wieder auf die Bühne des Volkes Gottes. Endlich, 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 so möchte man sagen, nach dieser langen Richterzeit. In Apostelgeschichte 3, Vers 24, da lesen wir, dass die Zeit der Propheten von Samuel anfing. Ja, es gab auch vorher Propheten, aber nun bricht endlich das Wort des Herrn durch. Nun liegt Reformation in der Luft. Das Wort Gottes, es kommt wieder machtvoll. Wie heißt es in den letzten Versen? Von Dan bis Beersheba. Der Durchbruch des Wortes Gottes, er bedeutet für den jungen Samuel erstens Bekehrung. Bekehrung insofern, als er aus dem Haus Elis, aus den Verflechtungen seines Lebens heraustreten musste. Er musste sich gegenüber dem Haus Elis stellen. Und auf diese Weise wird Samuel frei, frei von Menschen, um frei für Gott zu sein. Der Durchbruch des Wortes Gottes, er bedeutet weiterhin für Samuel Berufung. Und von nun an als ein wahrer, als ein echter, als ein furchtloser Diener des Herrn gegenüber dem Volk aufzutreten. Merken wir einen Gegensatz zwischen Bekehrung und Berufung? Kennt die Bibel nicht. Machen wir nicht einen solchen Gegensatz. Zunächst sind wir immer persönlich gefragt. Und dann geht es hinein in den Dienst vor und für Gott. Wenn wir 1. Samuel 3 heute lesen, dann lässt uns dieses Kapitel natürlich mit dieser Frage zurück. Führen wir ein Leben wie Eli, der so sehr noch durch seine menschlich-familiären Netze gebunden ist, dass darüber seine geistliche Kraft zerbricht und ihn Gott dann verwerfen musste? Oder haben wir die Freiheit? Sind wir so frei, dass wir Gott über alle unsere menschlichen Bindungen und auch über alle unsere menschlichen Solidaritätsgefühle stellen? Das war der Kampf, den Samuel hier in diesem Kapitel auch durchmachen musste. Erst einmal verstand dieser junge Mann nicht, dass Gott ihn rief. Das musste ihm noch Eli sagen. Und dann lag er bis zum Morgen da, nachdem Gott zu ihm in sein Leben hineingetreten war. Und dann war er mit dem Öffnen der Tempeltür beschäftigt, weil er auch nicht wusste, wie er jetzt Eli unter die Augen treten musste. Aber es war für diesen jungen Samuel nun eine gute Schule zu lernen, was es heißt, Gott ganz zu folgen. Gott zu lieben über alle Dinge, auch über seinen geistlichen Vater Eli. Und daraus kam dann sehr schnell die Berufung Samuels in den Dienst Gottes. Nein, Bekehrung und Berufung, das sind keine Gegensätze. Das war es nicht in biblischer Zeit und das ist es auch heute nicht. Denn das eine ist klar, wenn das Wort Gottes durchbricht, dann ist es wie die Sonne, die die dicken, dunklen Nebelschwaden aufreißt und endlich Licht schenkt. Wenn das Wort Gottes durchbricht, dann zerbricht es die Mauern der Gottlosigkeit. Dann durchbricht es auch die Mauern unserer Scheinwelt, in die wir uns hinein verbarrikadieren. Und vergessen wir auch eins nicht. Wenn das Wort Gottes durchbricht, in unser Leben hineinbricht, dann ist es bei allen Forderungen Gnade, Herrlichkeit, Glückseligkeit. Amen.